Couch, der Schmerztalk von Best Basis effektiver Schmerztherapie.
3, 2, 1 und Action. Hallo, hier ist wieder Couch, der Schmerztalk. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Ich freue mich sehr, dass du hier bist, mit David Kunzmann. Hi.
Servus Chris, grüß dich. Ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Ja, ich finde es total cool, dass du direkt dich bereit erklärt hast, mit dabei zu sein. Du bist schon länger auf meiner Liste und jetzt habe ich da auch zugeschlagen. Du fällst mir immer wieder sehr, sehr positiv auf, gerade weil du auf Social Media zeigst, wie wir uns als Profession auch darstellen können, dass Physiotherapie wirklich spannend sein kann, dass da echt was geht, dass wir total modern unterwegs sein können und das alles, ohne dass wir zwingend auf anderen rumreiten müssen. Das ist ja durchaus auch Mode, was ich total verstehen kann. Passiert uns ja auch manchmal immer wieder, aber das möchte ich echt hervorheben. Das fällt mir bei dir, bei eurem Auftritt ganz besonders auf, dass das echt Vorbildfunktion hat, ohne irgendwo drauf rumzureiten. Das finde ich klasse. Das wollte ich direkt hier auch mal loswerden. Ich habe dich ja vorgewarnt. Auch von dir würde ich mir gleich zu Beginn eine kleine Schmerzstory wünschen. Hast du denn da was im Koffer?
Ja, ich habe da was mitgebracht. Erstmal vielen Dank für das nette Lob. Wie du es gesagt hast, ist nicht immer so einfach, ne, da einen guten Mittelweg zu finden, gerade weil man sich ja auf Social Media bewegt, dass man da jetzt nicht zu pauschal dann agiert und auch nicht zu aggressiv gegenüber anderen agiert. Aber scheinbar gelingt uns das ja ganz gut, zumindest laut deiner Aussage. Wir legen auch großen Wert darauf, dass es so ist. Deswegen vielen Dank.
Sehr, sehr
Ja,
gerne.
und ich habe eine schöne Geschichte, auch eine klassische Geschichte. Es geht um Rückenschmerzen. Es geht, vor 2 Jahren habe ich eine dolle Rückenschmerzepisode erfahren, wie ich sie zuvor noch nie hatte. Letztlich war dann so der springende Punkt oder vielleicht der entscheidende Mitauslöser ein Fußballspiel zu einer Phase, wo ich sehr, sehr viel trainiert habe. Also ich habe viel Krafttraining gemacht, auch viel Fußball gespielt. Und kam mir so vor, als hätte ich so eine Art Überlastung im Rücken. Und hatte dann das Ereignis mit dem Spiel, wo ich mich dann umgedreht habe, nachdem ich den Ball mal wieder nicht rechtzeitig erreicht habe und wollte zurücklaufen. Und dann ist es mir irgendwie doller in den Rücken gefahren. Und ich dachte, hä, das hat sich komisch angefühlt. Hat aber nicht wehgetan zu dem Zeitpunkt. Ich konnte dann auch noch zu Ende spielen. Allerdings war das nach dem Spiel dann schon so, dass es immer intensiver wurde und ich die Schmerzen, so wie sie da waren, zu dem Zeitpunkt nach dem Spiel nicht so kannte. Also es war ein neues Erlebnis für mich, sage ich jetzt einfach mal so. Es ist dann auch so ein bisschen ausgestrahlt und hat so ein bisschen gestreut in Richtung Gesäß und Oberschenkel. Und interessanterweise hatten wir am selben Abend dann noch ein Einstiegsfest heißt das bei uns, ne? Ein Standsfest, wenn die Neuzugänge begrüßt werden, weil das war zu Beginn der Saison nach einem Pokalspiel. Und haben dann auch noch bis in die Nacht so ein bisschen gefeiert und ein paar Lieder gesungen und so weiter und so fort. Zumindest die Neuen, die dazukommen, müssen immer Lieder singen. War ganz witzig. Auf jeden Fall wurde der Schmerz immer schlimmer. Und am nächsten Tag, als ich dann aufgewacht bin, konnte ich mich nicht mehr bewegen. Und das hatte ich noch nie. Also ich kenne Rückenschmerzen, auch untere Rückenschmerzen. Und die begleiten mich auch schon ein bisschen länger, aber nie so, dass sie mein Leben eingeschränkt haben. Da war es dann aber soweit und ich konnte mich kaum bewegen. Und das hielt auch an. Also ich dachte dann, okay, ich muss die Arbeit wohl morgen absagen, mal gucken, wie es ist. Habe mich dann einen Tag ausgeruht, gemacht, was ich konnte. Im Endeffekt war es nicht viel, ein bisschen rumliegen und jede Bewegung, egal in welche Richtung, tat auch weh, auch liegen tat dann irgendwann weh. Dementsprechend konnte ich dann auch weniger gut schlafen, bin am nächsten Tag aufgewacht, wollte zur Arbeit gehen, ging nicht. Das Ganze war dann so, dass sich das immer weiter gezogen hat, bis mir dann irgendwann jemand gesagt hat aus der Familie, sag mal David, das ist nicht normal, so kennen wir dich nicht, was ist los mit dir, lass uns doch jetzt mal zum Arzt fahren. Und ich bin jetzt jemand, der sagt, ey, ich kenne mich eigentlich schon ein bisschen aus, lass mir mal meine Ruhe, mein Körper, der macht das schon. Habe mich dann aber überreden lassen, Freitag, als es dann immer noch nicht wirklich besser wurde und ich immer noch sehr bettlägerig und legrig war, weil jegliche Aktivitäten wirklich sehr doll geschmerzt haben und auch ausgestrahlt haben ins Gesäß und Oberschenkelvorderseite, mich untersuchen zu lassen. Ich habe gesagt, okay, wenn wir was machen, dann machen wir ein MRT direkt. Ich brauche keinen Orthopäden vorher, weil lass uns diesen Weg dann vielleicht sparen. Der Orthopäde kann auch nicht viel mehr machen, außer wahrscheinlich ein MRT zu veranlassen. In meinem persönlichen Fall, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht von meinem Fall auf andere Fälle schließen, das mal vorweggenommen. Allerdings war mir bewusst, für mich macht jetzt gerade nur das eben Sinn. Und im MRT kam dann raus, dass ich L5, S1 einen Bandscheibenvorfall hatte. Das hat sie mir dann gesagt, die Radiologin, weil ich ein Aufklärungsgespräch danach haben wollte. Und dann war ich eigentlich fein damit, ne? Weil ich wusste, okay, ich habe einen Bandscheibenvorfall, das ist in Ordnung. Ich habe jetzt irgendwie keine Fraktur oder sowas oder irgendwie keine weiteren ernstzunehmenden Red Flags oder Anzeichen einer schlimmeren Erkrankung. Demnach war ich dann fein und ab dem Zeitpunkt, interessanterweise, ging es dann auch etwas aufwärts für mich, weil ich wusste, okay, ich weiß, wie man das managt. Ich bin ja Physio, ne, und ich weiß, das heilt eigentlich in der Regel auch ganz gut. Und von da an hatte ich so das Gefühl, es war etwas befreiender für mich und ich konnte besser mit der Situation umgehen. Und innerhalb der nächsten Wochen und Monate habe ich das dann in Eigenregie gemanagt und kam dann auch innerhalb von 6 Wochen wieder zurück zum Fußball. Das ist so meine Schmerzgeschichte, die ich jetzt einfach mal mitbringen will. Ich hätte vielleicht auch eine andere gehabt, aber ich denke, die ist vielleicht für den Großteil da draußen relativ interessant zu hören, weil es auch mal so eine Art anderer Weg ist, was man vielleicht eingeschlagen hat und wie man mit der Situation dann umgegangen ist. Wenn ich das ausführen soll, dann gibt es noch ein paar Details, aber ich denke, das passt im Groben und Ganzen ganz gut zusammen.
So schon sehr spannend, weil es genau umgekehrt läuft zu dem, wie man es häufig bei unseren Patientinnen und Patienten sieht, die bei Diagnose Bandscheibenvorfall ja eher in Panik verfallen und das oft für was sehr, sehr Gefährliches und Schlimmes halten. Für
Ja.
mich war das eher beruhigend.
Ist so. Ja, also für mich war es wirklich beruhigend, weil ich, also die Radiologin muss man sagen, ja, ihr Gesichtsausdruck war ja auch etwas überraschend und ich bin jung und was ich denn mache. Und habe ich gesagt, ja, eigentlich Kraftsport und dies und das. Und dann hat sie gesagt, ja, okay, Sie müssen jetzt zum Orthopäden gehen. Dann habe ich zu ihr gesagt, nein, ich muss nicht zum Orthopäden. Das passt schon. Ich kenne mich aus, ich bin Physio, ich weiß, was ich zu tun habe. Ah ja, okay, sind Sie sicher, Herr Kunzmann? Dann habe ich gesagt, ja, ich bin sicher. Vielen Dank für die Aufklärung und das war's. Rechnung überweise ich dann. Sie schicken sie mir ja zu. Dann war es das auch. Ne? Ja, und ist wie du sagst, ne? Also ist eher so der umgekehrte Weg, weil viele sich ja von dieser Bildgebung dann schon auch ein Stück weit beeinflussen lassen. Für mich war es eher ein befreiendes Gefühl, weil ich wusste, es ist nichts Schlimmeres wie das. Ne? Und von da an war es so, die Schmerzen waren noch da, keine Frage, und sie waren auch die nächsten Wochen noch da. Aber das Management der Schmerzen war für mich deutlich einfacher, weil ich dann gut damit umgehen konnte und wusste, okay, ich weiß, was ich tun kann. Ich kenne die Trigger, also ich konnte mich nicht vorne überbeugen. Ich konnte dagegen aber super so Split-Kniebeugen machen. Das war super toll. Ich konnte auch dann irgendwann nach 3, 4 Wochen mit einer Form von Kreuzheben anfangen, wo man sich nicht so dolle vorne überbeugt, also das Sumo-Kreuzheben, wenn man da ein bisschen aufrechter ist. Das hat sich auch toll angefühlt. Also ich habe schlussendlich das gemacht, was sich toll angefühlt hat. Und irgendwann bin ich wieder so langsam ins Lauftraining. Als das Lauftraining so langsam funktioniert hat, dann habe ich das häufiger wiederholt. Hat sich nämlich auch toll angefühlt. Und dann zunehmend zum Fußball. Das Einzige, was halt noch längere Zeit da war, auch Monate danach, waren längere statische Positionen. Egal ob das Liegen, Sitzen war am schlimmsten, oder Stehen war. Ich musste mich so alle 2, 3 Stunden mal irgendwie flach ablegen für 20 Minuten und dann ging es mir dann auch wieder echt gut. Ja, das hat schon noch angehalten, eine Zeit lang, aber im Großen und Ganzen bin ich froh, dass ich heute wieder alles machen kann, so wie ich es gewohnt bin.
Und sich da dann selber auch gut managen und das wieder hinkriegen. Vor allem zeigt es, dass du sehr früh auch wieder mit Gewichten trainiert hast und dich wirklich an die Sachen rangearbeitet hast,
Ja.
die dir halt ging.
Das,
Das,
was ging, genau. Ne? Also, das ist ja nichts anderes, wie
ja.
wir es wahrscheinlich dann auch den Leuten heutzutage mitgeben mit der Diagnose. Wir starten da, wo es geht und
Ja.
schauen, dass wir die Trigger so ein bisschen rausnehmen und
Das ist der Punkt. Am Ende ist es häufig das, dass wir ausprobieren, was geht denn bei den Leuten, was, egal ob es uns selber trifft oder jemand anders, Wann brauche ich auch Pausen? Die brauchtest du auch nach einer Zeit noch, zumindest bei lange statischen Haltungen. Aber ansonsten konntest du recht schnell wieder schwer belasten und irgendwann gingen auch die gebückteren Dinge wieder und auch das
Absolut.
Laufen, was ja doch da noch anstrengender ist für den Bereich. Aber da kommst du halt nur hin, wenn du in dir auch erarbeitest. Und genau das hast du gemacht. Ja, das zeigt auch, du bist als Physio unterwegs, du kennst dich aus. Du zeigst auch immer wieder Tipps und Tricks auf deinen Kanälen, also gerade auf Instagram seid ihr als Team sehr aktiv. Da schaue ich mir auch immer mal wieder gerne die ein oder andere Übung ab, weil je mehr unterschiedliche Herangehensweisen man hat, desto besser ist es. Klar, an den Basics sollte man immer wieder auch dranbleiben, aber es darf auch Spaß machen, es darf auch mal eine unterschiedliche Ausführung da sein. Und manchmal braucht es die auch, weil die Leute vielleicht zu Beginn manche Dinge auch nicht so können.
Absolut.
Da kann es sehr helfen. Also wir werden euch die Kanäle, Davids Kanäle auch verlinken. Falls ihr die noch nicht kennt, dann klickt da gerne auch mal drauf. Da könnt ihr euch sicher auch einiges abgucken. Wir hatten uns ja ein bisschen unterhalten, was das Thema heute auch sein kann. Jetzt waren wir gerade noch beim Rücken, wo man gezielt Belastung steigern kann. Es betrifft ja auch andere Körperteile. Bei dir geht es häufig auch um Kreuzbänder,
Ja.
um Kreuzbandverletzungen, um Patientinnen, Patienten, die nach OP versorgt werden, aber auch welche, die einen nicht operativen Weg einschlagen. Und das Management dieser Problematiken. Auch da macht es ja Sinn, schrittweise die Belastung zu steigern. Wo man allerdings auch wissen sollte, dass es ein paar Besonderheiten gibt, auf die man vielleicht achten kann. Als Fußballer hast du da sicher auch im näheren Umfeld vielleicht auch selber schon Erfahrungen gemacht. Durchaus. Wenn zu dir ein frischer Patient kommt mit Kreuzbandruptur, ich bin jetzt mal bewusst bei dem Fall, wo noch keine OP passiert ist, worauf achtest du?
Sehr spannende und eine sehr offene Frage. Ne? Es ist natürlich so, man muss da schon die Karten auf den Tisch legen. Die meisten erwarten, wenn sie kommen nach einem Kreuzbandriss, dass man ihnen da schon auch zustimmt. Und die meisten gehen mit der Erwartung auch zu dem ersten Physiotermin selbst auch hin, dass sie eine OP benötigen. Das ist nach wie vor so. Und das ist durch die Bank weg, ob das Sportler ist oder ob das Hobbyathlet ist, in etwas höherem Alter, die haben alle immer noch den, ich sag mal, strikten Gedanken, dass wahrscheinlich sie um eine OP nicht herumkommen, weil immer noch diese Mythen unterwegs sind, dass das Arthrose-Risiko höher ist, zum Beispiel, oder dass die Kniefunktion niemals so gut wieder werden kann wie vorher. Oder mit dem Gedanken, ja, aber ohne Kreuzband, das hat ja auch seinen Sinn und Zweck, das Kreuzband, wie soll das dann ohne sein? Also das ist im Schnitt immer noch so. Und die möchten natürlich dann auch bestätigt werden, von dem Physio selbst. Es ist schwierig und es ist sehr individuell, um ehrlich zu sein, weil ich nicht derjenige bin, der irgendjemanden von irgendetwas überzeugen will. Ich versuche immer ein relativ offenes Gespräch zu führen und die Fragen zu beantworten, die sie haben. Und wenn sie fragen, geht es auch ohne OP, dann versucht man natürlich schon auch ein Stück weit zu sagen, ja, natürlich, durchaus wäre es ohne OP denkbar und möglich. Es ist eine Option und es hat sich gezeigt, dass es erfolgreich sein kann, definitiv. Es hängt von diversen Faktoren ab. Und es kann natürlich auch sein, dass du nach einem gewissen Zeitpunkt keine zufriedenstellenden Ergebnisse hast ohne OP. Und dann müsste man vielleicht doch nochmal weiterschauen, was man weitermachen kann oder wo man ansetzen kann oder was man vielleicht verpasst hat innerhalb der Rehabilitation. Aber dadurch, dass da so viele Kontextfaktoren mit reinspielen, in der Entscheidungsfindung selbst, aber auch, ich sag mal, in der Rehabilitation danach, ist es schwer zu sagen, für wen jetzt definitiv eine OP geeignet ist. Also ich kenne auch keine Daten, die da uns definitiv was sagen können. Natürlich gibt es ein paar Hinweise, aber da ist es alles noch sehr, sehr jung, auch im direkten Vergleich. Was ist besser? Gibt es bis heute nicht viel, ne? Also muss man auch ehrlicherweise sagen. Und so versuche ich es dann auch zu kommunizieren. Ich versuche es dann positiv zu lenken und sagen, beides ist gut. Ne? Wenn du eine gute Rehabilitation im Anschluss machst, kann beides für dich zufriedenstellende Ergebnisse liefern. Und versuch ihnen dann eben zu sagen, versuch für dich den optimalen Weg zu finden, der für dich am meisten Sinn ergibt und wo du dahinter stehen kannst. Und wenn du sagst, David, ich will das mit dir ohne OP machen, dann stehe ich genauso hinter dir, wie wenn du sagst, David, ich hätte gerne Kreuzbandplastik. Und versuche dann eben, es gibt ja noch ein paar mehr Daten dazu, aber wie gesagt, die sind halt alle sehr dünn und da möchte ich mich dann auch nicht immer nicht zu doll festlegen. Ist für die dann vielleicht auch nicht so zufriedenstellend, aber es ist das Ehrlichste, was ich heutzutage machen kann, was ich vertreten kann, ohne sie in irgendeine Richtung drücken zu wollen. Weil an der Rehabilitation ändert es jetzt nicht so viel, um ehrlich zu sein. Es ist, wie du es vorhin schön erwähnt hast, ein schrittweises Vorgehen, eine schrittweise Progression anhand von Kriterien, anhand von Meilensteinen, die man versucht nach und nach zu erreichen. Und wir orientieren uns da stark an gewissen Kriterien und eben anderen Leitlinien der Rehabilitation, der Knierehabilitation und Messinstrumenten. Ja, tolle Frage, Chris, aber ich kann sie leider nicht besser beantworten. Ich hoffe, es war okay, soweit ich
Ich
konnte.
denke, da ist ein ganz, ganz, ganz entscheidender Aspekt genauso drin. Weil das, was du jetzt rüberbringst, ist genau das, dass es individuell ist und dass es nicht eine schlechte Wahl ist, sondern im Gegenteil eigentlich eine sehr gute. Also es geht uns ja häufig im Leben so, ach, was soll ich machen? Soll ich... Jetzt beginnen wir wieder Eis zu essen. Soll ich die Sorte Eis nehmen oder die Sorte
Ja.
Eis? Manchen fällt es total schwer, aber am
Ja.
Ende sind wahrscheinlich beide gut. Und jetzt ein bisschen umgemünzt auf das, die Chance nach einem Kreuzbandriss wieder voll funktionsfähig zu werden und wieder komplett fit zu werden, die ist doch ganz gut. Egal, ob man es jetzt mit OP versucht oder ohne. Manche brauchen mehr Geduld dafür, das ist so, ganz
Ja.
sicher. Und
Sicherheit.
es kann auf beiden Wegen auch größere Rückschläge geben, ganz klar. Es ist auch eine OP keine Garantie, dass alles klappt. Umgekehrt gibt es auch bei denen sich zeigt, dass es einfach ohne Kreuzband nicht gut funktioniert, wo man irgendwann anhand bestimmter Kriterien einfach erkennen muss, hey, da ist eine OP wahrscheinlich der bessere Weg. Wobei meine persönliche Erfahrung da mittlerweile ist, ich bin anfangs sehr hart nach Coping, Non-Coping-Kriterien vorgegangen. Davon gehe ich immer mehr weg. Da hat mich auch ein Fall besonders beeindruckt, wo ich einen klaren Non-Coper vor mir hatte, der schon einige Wettkämpfe sportlich, Kontaktsport hinter sich hatte und wo das nicht wirklich gut funktionierte, der auch immer wieder ein Giving Way hatte, dem das Knie immer wieder wegging, wo schon relativ klar war, optimale Voraussetzungen hat er wohl dafür nicht. War ein Haufen Arbeit, er wollte es unbedingt ohne OP schaffen. Ja, und es ging auch.
Oh, wow.
Also das hat geklappt. Er ist ohne OP wieder geworden. Es war halt ein längerer Weg.
Ja.
Auch nicht einer, zu dem ich ihm immer geraten habe, aber ich gehe das ähnlich an wie du, wenn ich keine Gefahr in dem Sinne sehe, sondern eher einer, er muss es ja aushalten. Ja, es ist am Ende auch so. So ein Ding, am Ende muss es jeder selbst entscheiden.
So ist es.
Aber ich sehe an den Fällen schon, dass es eben nicht immer nach meiner Nase gehen muss, sondern nach den Leuten vor allem sich orientieren sollte, die es betrifft. Und da denke ich, kannst du vielen den Rücken auch stärken, wenn du genau mit der Aussage ankommst, hey, ich helfe dir, wenn du diesen Weg gehst, aber ich helfe dir auch, wenn du den hier gehst. Das geht absolut beides. Das ist das Schöne dran.
Ja,
Und dann
stimmt.
ist es progressives Aufbauen.
Ist so, wo, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Vielleicht, weil du jetzt gerade aus einer Erfahrung gesprochen hast. Ich habe ja jetzt auch schon einige in der Konservativen gehabt und auch derzeit. Und die Progression bei den Konservativen ist bemerkenswert. Es ist unfassbar, wie schnell das gehen kann. Und wie gut die werden innerhalb von kürzester Zeit. Und ich bin da auch echt gespannt. Also ich weiß es nicht, was in Zukunft noch kommt. Aber ich bin auch echt gespannt, ob es dazu dann auch noch mehr gibt, wo die Leute dann sagen, ey, vielleicht müssen wir die Kriterien für die für die ja auch ein bisschen anpassen oder mal welche entwerfen. Ne, ist es vielleicht einfach dann nur noch ein Knietrauma? Also ich will jetzt nicht irgendwie sagen, okay, das ist dann nur noch irgendwie ein Knietrauma, weil am Ende des Tages fehlt ja auch irgendwie ein Kreuzband und ist ja auch eine sehr individuelle Verletzung. Allerdings denke ich schon, dass, also rein theoretisch, rein plausibel betrachtet, wir belasten die Leute vernünftig auf und die werden nach 3, 4 Monaten, also es gibt ja auch Einzelfälle, man sieht das ja im Profisport, und nach 3, 4 Monaten sind die nach einer konservativen Versorgung einfach wieder ziemlich am Start. So. Wohin dann der Trend dann auch geht, wenn es mehr davon gibt und wenn das noch mehr so zum, ja, wie soll ich sagen, wenn das noch mehr an die breite Masse durchdringt. Also ich bin da echt gespannt, weil mein Gefühl ist, dass der Trend tatsächlich derzeit, die Leute haben mehr Interesse an der konservativen Reha. Sie machen noch mehr operative Reha, weil das ist nur das, was ich hier erlebe. Aber das Interesse an der konservativen Reha steigt. Und deswegen bin ich da echt gespannt, wie sich das in Zukunft da entwickelt.
Sehe ich ähnlich diesen Trend. Die Fragen auch nach nicht operativer Herangehensweise kommen immer mehr.
Ja.
Die Leute kriegen halt schon häufig von ärztlicher Seite stark eine OP angeraten. Da zeigt so in meinem Umfeld die Erfahrung, dass gerade wenn Begleitverletzungen da sind, das als Hauptargument
Ja.
rangezogen wird. Wir haben hier einen Meniskus und eine Kreuzbandverletzung. Da müssen wir sowieso operieren. Möchte ich jetzt gar nicht beurteilen,
Ja.
aber das ist häufig so der Punkt, wo dann eine OP als unausweichlich gesehen wird und dann trage ich das als Physio voll mit. Also da grätsche ich jetzt niemandem rein. Aber die Erfahrung zeigt auch bei uns, dass es häufig recht schnell geht und die Leute wirklich bemerkenswerte Fortschritte machen. Nicht alle. Also mein Fall,
Ja,
von dem ich
ja.
hier erzählt habe, der hat schon länger gebraucht, bis das gut wurde. Also da war es von den Zeiträumen sicherlich vergleichbar mit einer operativen Herangehensweise. Aber immerhin, ich meine, es wird ja manchmal so der Eindruck erweckt, es wäre genau andersrum. Als wäre die OP der schnellere und zeitlich planbarere Weg und da denke ich, sollte man vorsichtig mit sein. Das ist nicht zwingend der Fall. Es ist auch nicht zwingend so, dass die alle nach 9 Monaten auf dem Platz stehen wieder.
Oh ja, absolut,
Das
schöner
wäre
Punkt.
schön. Da zielen wir natürlich hin. Aber ich meine, manche brauchen schon viele, viele Wochen, um überhaupt das Knie gestreckt zu kriegen. Und wenn das nicht geht, dann kommen halt die anderen Schritte auch später. Das
Ja.
ist so. Damit sind wir bei den Meilensteinen. Weil da gibt es ein paar, auf die man achten kann. Und die es in meinen Augen auch total erleichtern, eine gezielte Herangehensweise zu kriegen. Denn wenn ich weiß, wo ich hin will mit dem Knie, dann ergibt sich das, was ich mit den Leuten mache, schon fast zwangsweise daraus. Also,
Absolut, ja.
da ist dann nicht mehr viel mit ein bisschen passiv mobilisieren,
Ja.
sondern es geht recht schnell einfach ins Aufbelasten. Der erste Meilenstein, wenigstens bei uns, ist die Kniestreckung. Und von da an geht es eigentlich nur noch aktiv weiter. Du nickst, also ich schätze, das macht ihr ähnlich. Die Quellen sind da
Genau.
ja noch recht vergleichbar
Ja.
zu Beginn.
Ist so, ja. Und es ist, wie du es gesagt hast, ne? Also die Kniestreckung zu erreichen, das heißt ja, okay, ich kriege mein Knie gestreckt und ich kann damit rechnen, dass es innerhalb der ersten 2 Wochen passiert. Ja, das ist schon sehr sportlich, ne? Also erste 1, 2 Wochen, ne? Weil man sieht auch, die Leute reagieren ganz anders auf die OP. Manche haben verdammt dickes Knie, natürlich, dann weiß man nie, was dann konkret dann auch danach passiert ist, postoperativ oder intraoperativ, also während der Operation passiert ist. Warum das dann so dick ist und warum manche so eine Schwellneigung haben und andere wiederum nicht. Und allein das ist ja schon mal ein Riesenfaktor. Andere wiederum bekommen dann den Quadrizeps nicht angesteuert. Wieder andere mit längeren Problemen in der Kniestreckung entwickeln dann vielleicht tatsächlich auch so diesen Zyklops, wo man jetzt ja auch mehr oder weniger eigentlich auch schon länger weiß, dass sich das entwickeln kann. Der aber nicht auch immer symptomatisch sein muss. Ne? Es gibt auch viele asymptomatische Zyklopse, die jetzt nicht irgendwie eine Bewegung hemmen, sondern aber es gibt auch durchaus einige, die sind symptomatisch und verursachen auch Schmerzen in Beugung und Strecken, in Beugung und Streckung. Und deswegen ist das nie so easy, ne? Die Kniestreckung dann auch sagenhaft innerhalb der ersten 3 bis 6 Wochen perfekt hinzubekommen. Aber ja, es ist auch bei uns der erste Meilenstein, weil es ist ja auch am Ende des Tages sehr wichtig für das normale Gangmuster, ne? Weil sonst hinken die halt durch die Gegend und das normalisiert sich nicht. Und wenn man dann wieder einen Schritt weiter denkt, wird das für alle weiteren Bewegungsaufgaben auch eine entscheidende Rolle spielen. Zum einen in die Streckung zu kommen, passiv, aber sie auch zu kontrollieren, aktiv.
Ja, es ist für die ganz unterschiedlichen Bewegungsabläufe ganz entscheidend. Nicht nur fürs Gehen, sondern
Ja.
für alles, was danach kommt. Und typischerweise wollen die ja nicht nur gehen können, sondern noch wesentlich mehr. Na. Es gibt ja dann so ein paar, auch von den Zeiten her, kritische Phasen, nenne ich es jetzt mal. Gleichzeitig möchte man den Leuten nicht unbedingt Angst machen. Aber da bekannt ist, wenn so eine Kreuzbandplastik eingebaut wird, die ist halt am Anfang nicht angeschlossen sozusagen. Da muss das Gewebe erstmal abgebaut werden und der Körper neue Blutgefäße einsprießen lassen, Nervengewebe einsprießen lassen. Da haben wir je nach Quelle nach einer gewissen Zeit Phasen, in denen diese Plastik weniger aushält als zu Beginn, nachdem sie eingepflanzt wurde. Wie gehst du damit um?
Auch ein sehr guter Punkt. Ich habe es mir tatsächlich mittlerweile so angewöhnt, weil ich glaube, dieser Punkt, ich weiß es auch nicht, wie aussagekräftig diese Untersuchungen dann am Ende des Tages sind, weil viele sind ja auch Tierstudien, wenn ich mich richtig erinnere, ne? Ist so bei 6 bis 12 Wochen, also wenn wir da ähnlich unterwegs sind, oder hast du da noch was anderes? 8 bis 12, 8 bis 16, ähnlich
Ja,
wie
gibt
das?
auch mal bis 14., 16. Woche,
Ja.
aber so, ja, der Zeitraum, den habe ich auch im Kopf.
Ja, und zu dem Zeitraum passiert in der Regel auch nicht viel in der, also es passiert sehr viel in der Reha, aber es passiert nicht viel mit sehr viel Impact. Deswegen, und wir kennen ja auch Impact-Studien, wo man sieht, wie viel Impact tatsächlich oder wie viel Strain auf das vordere Kreuzband dann wirkt schlussendlich. Und diese High-Impacts, die haben wir meistens um die 2 bis 3 Monate nicht. Also zum Beispiel ein Bremsen aus einem Lauf. Das machen wir in diesem Zeitpunkt eigentlich eher weniger. Ne? Oder so ein Drop-Jump, das ist ja auch ein höherer Impact. Also wenn Leute das schaffen würden um diese 3 Monate, dann müsste man natürlich nochmal gucken, okay, lass uns doch vielleicht nochmal 1, 2 Monate warten, wenn man diesen Studien dann auch vertraut zu der Plastik. Also wir tun es auch, weil es ist auch das Beste, was man momentan hat, wo man sagt, okay, scheinbar gibt es da diese Phase, wo die Plastik etwas instabiler ist. Aber wie instabil ist sie dann? Das wissen wir ja auch nicht, wie doll instabil sie ist. Ne? Wir wissen nur, sie ist nicht so stark wie nach einem Jahr. Das ist ja das, was wir wissen. Kommunizieren tue ich es deshalb eher relativ selten. Ich habe da auch kein Problem, wenn die Leute zu dem Zeitpunkt auch schon joggen. Es ist nur wichtig, dass man ihnen verdeutlicht, dass sie jetzt halt keine verrückten Sachen machen sollen. Und wenn man zu Beginn das schon gut klar macht, dass man nach Kriterien vorgeht, dann ist das auch klar und dann ist das auch bei den meisten gar nicht so erwähnenswert. Außer sie haben sich im Vorhinein schon deutlich damit beschäftigt, weil sie zum Beispiel Instagram gesehen haben oder was weiß ich, irgendwelche Sachen gelesen haben. Und dann sollte man das schon auf jeden Fall besprechen, finde ich. So handhabe ich das in der täglichen Praxis und so machen wir es dann auch hier. Wir wissen auch Bescheid bezüglich dieser Umbauphase und der Reifephase der Plastik. Allerdings ist es für uns jetzt nicht so ein großes Thema, weil es tatsächlich dann nicht so relevant ist zu diesem gegebenen Zeitpunkt, wo ja dann diese Plastik instabiler sein soll. Wie sieht es bei dir aus?
Häufig gerade zu Beginn baue ich das schon mal in Aufklärungsgespräche ein. Wobei ich da jetzt selber gerade ins Nachdenken komme, wie notwendig das ist. Das ist sicher etwas, was ich schon sehr lang so mache und nie stark hinterfragt habe. Das tue ich gerade. Denn da gehe ich komplett mit. Gerade wenn ich kriterienbasiert vorgehe und Schritt für Schritt vorgehe, habe ich auch ja, immer ein klares Signal an die Leute, hey, dein Knie schwillt noch so und so stark auf. Joggen ist einfach noch
Ja.
nicht so drin, zum Beispiel.
Zum
Und dann muss
Beispiel.
ich gar nicht drüber sprechen, dass hier noch was reißen könnte, wie auch immer. Denn ich habe ein klares Kriterium: hey, hier ist noch Stopp. Wir bleiben erstmal noch in dieser Phase. Gut. Und ich habe ein potenzielles Nocebo weniger.
Ja,
So, das.
wäre denkbar, ne? Man weiß ja nicht, was es bei den Leuten dann auslöst. Auf der anderen Seite kann es ja auch wieder Safety sein, weil sie dann ja auch wissen, okay, das wird ja voll stark hinten raus, ne? Und wird annähernd so stark wie das Native oder das Ursprüngliche. Ja, ich habe auch irgendwann nicht mehr drüber nachgedacht und ich glaube, deswegen habe ich es vielleicht auch rausgelassen. Ja, aber kann man sich bestimmt drüber streiten, inwiefern man das jetzt kommuniziert oder halt nicht. Was ich vielleicht noch dazu sagen kann, ist vielleicht interessant. Also, wenn wir uns Rerupturen anschauen, natürlich, wir haben hier einen Haufen Kreuzbänder und einen Haufen gehen super raus, aber es ist natürlich nicht immer alles Gold, was glänzt. Keine Frage. Es gibt auch Retraumatas. Die sind zum Glück nicht so hoch, wie sie in der Literatur beschrieben werden, so um die 20% bei uns. Aber wir erkundigen uns natürlich schon. Und es lässt sich natürlich nicht vermeiden, dass bei gewissen Risikofaktoren wie High-Impact-Sportarten mit Richtungswechseln und in einem jüngeren Klientel, was wir ja auch haben, dass die dann schon mal eine Reruptur dann leider haben. Ne? Ich meine, wenn man halt 100 Leute hat mit Kreuzband, dann fällt halt leider mal der ein oder andere oder die ein oder andere dann auch mit nochmal aus mit einer Reruptur. Und die passieren tatsächlich eher gegen Ende. Also das ist das, was wir hier zumindest sagen können. Ich weiß nicht, ob das allgemein so ist. Aber innerhalb bei uns in der Rehabilitation passieren die eher gegen relativ spät. Also eher so 8, 9, wo das Band ja eigentlich stark sein sollte. Na, also das ist vielleicht auch nochmal ein ziemlich interessanter
Die
Punkt.
passieren wirklich im 8., 9. Monat, 1 zu 1 auch meine Erfahrung.
Ja, ah, ist
Also ja,
interessant.
ich wüsste keinen Fall, wo das in den ersten paar Monaten passiert ist. Also
Genau.
interessanterweise genau in den Zeitpunkten, wo es so instabil sein soll, wüsste ich keine. Mal eine Gegenseite, aber das ist ein ganz anderes Thema und das ging schon ganz blöd her. Also,
Okay.
aber ja, das ist sicher eher von den hohen Impacts dann abhängig, die man in den Phasen dann halt auch fährt, wo es
Ja.
halt wirklich ganz, ganz nah an den Sport oder in den Sport schon reingeht.
Exakt, exakt. Also kann ich auch nur bestätigen. Ich weiß nicht, wie das ist mit Datenlage oder so. Aber ja, ist das, was wir hier erlebt haben, zumindest.
Ja, deckt sich da voll. Ja. Was sich auf jeden Fall auch deckt, ist die klare aktive und steigende Herangehensweise. Das finde ich hier absolut entscheidend. Und für mich ist es immer noch manchmal unverständlich, wenn Leute auch schon mehrere Einheiten Physio hatten und da nicht trainiert und in keinster Weise aufgeklärt oder auch nur Tipps gegeben wurden. Das wird immer seltener. Aber es kommt leider immer noch vor, dass teilweise Leute zu uns kommen, die haben ein Bein wie ein Storch, weil da 3 Monate nichts passiert ist. Entweder weil nichts aufgeschrieben wurde oder da einfach nichts gemacht wurde. Und das möchte ich da schon nochmal rausgeben. Es gibt sicherlich Krankheitsbilder, wo es keine so gravierenden Folgen hat für die Leute, wenn die nur passiv behandelt werden. Wenn ich mal irgendwo ein bisschen Schmerzen habe, die eh nach 4, 6 Wochen wieder weggehen und dann ist alles gut. Cool, das rein passiv zu behandeln, ein bisschen zu massieren, zu mobilisieren, da ist nichts falsch dran. Aber ein Sportler, der echt wieder zurück möchte in seinen Sport, damit so hängen zu lassen, das finde ich nicht gut und das ist am Ende unterlassene Hilfeleistung. Und das können wir
Ja.
besser.
Ja, das sollten wir auch besser können, aber es erleben wir hier auch, ne? Ich denke einfach, es ist noch nicht so durchgesickert, dass man das nach gewissen Kriterien machen kann, glaube ich. Leider, wobei das ja schon auch schon lange, lange Zeit und gewisse Kriterien gibt und die werden ja auch immer wieder geupdatet und weil ja da eben so viel Geld hinter einfach auch steckt, ne? Gerade im Profibereich, die haben dann so lange Ausfälle und dann kostet das die wieder so und so viel Geld, die zahlen Verträge über was weiß ich, wie viele Millionen, die Spieler können nicht spielen, deswegen ist da nämlich auch so viel, ne? Aber ja, absolut. Und gerade im Amateurbereich, ich habe auch so das Gefühl, ich weiß nicht, aber es kann auch sein, weil wir einfach viel in dem Bereich in letzter Zeit gemacht haben, dass es immer mehr wird. Oder die Leute kommen einfach mehr zu uns. Wahrscheinlich ist das ein Denkfehler von mir gerade. Aber es ist schon so, ne, dass diese Verletzungen irgendwie sehr häufig, also mir kommt es häufig, es passiert häufig, auch im Freundeskreis, passiert es immer mal wieder im Jahr zwei, drei Leute direkt aus dem Bekannten und engen Freundeskreis, die sich da so ein Ding reißen und dann erzählen die, wenn sie dann nicht jetzt direkt hier versorgt werden, weil sie von weiter weg kommen, wie das dann so vonstatten geht. Und dann denke ich mir auch manchmal, okay, wow, dass das so gemacht wird, finde ich ein bisschen schade. Sagt das aber auch nicht direkt, ne? Weil man muss ja immer vorsichtig sein, nicht, dass die dann denken, shit, meine Reha ist Bullshit. Ne? Das macht ja auch was mit einem. Sondern wenn sie dann Hilfe brauchen, dann kommen sie meistens, weil sie merken, es geht irgendwie nicht so vorwärts. Aber ja, ich bestätige das zu 100%. Wir haben viele Wechsel, Leute, die zu uns wechseln und sagen, da ist lange nichts passiert, ich habe nur Lymphdrainage und MT bekommen und ich bin jetzt in Woche 10 und eigentlich müsste ich doch jetzt joggen. Und dann fängt man eigentlich irgendwo an, schaut diesen Heel-Lift-Off-Test an, wo man guckt, okay, kann die Kniestreckung aktiv kontrolliert werden oder ist sie überhaupt da? Und
Ja.
seht, okay, die endgradige Quadrizepskontrolle ist noch nicht mal da. Wie soll ich mit der Person jetzt dann joggen? Ne? Und wie mache ich ihr das jetzt klar? Und dann fängt man halt an, ne? Und sagt, okay, wir müssen den und den Weg gehen und dann ergibt es für sie Sinn. Und dann sind die auch meistens dann froh, dass sie einen Wechsel hatten. Und es fehlt auch oft auf die Struktur. Also es kontaktieren mich ja auch einige Leute über Instagram und schicken mir dann einfach wild ihre Pläne so raus, was sie so machen, was sie gerade so machen in ihrer Rehabilitation, unabhängig von Kreuzband auch. Es ist generell meines Erachtens ein Problem, gerade wenn man zurück zum Sport will, so eine gewisse strukturierte Progression, die ist da nicht gegeben. Die machen dann irgendwas und wild durcheinander und haben 20 Übungen in einem Training und overloaden sich ihr Knie die ganze Zeit, ne? Und entwickeln so ein Patellofemoral Pain, was ja auch nicht selten ist bei Kreuzband Nachversorgung oder Knierehabilitation. Und da denke ich mir dann auch, wäre es vielleicht nicht besser, wenn wir Physios uns ein bisschen mehr mit ja, Grundlagen der Trainingswissenschaft auskennen würden? In vielen Fällen wäre es wahrscheinlich schon sinnvoll. In vielen anderen ist es nicht notwendig, wie du es schön gesagt hast, aber in vielen macht es dann schon Sinn, gerade wenn die Leute zurück zum Sport wollen oder zu einer gewissen Aktivität.
Ich würde es vielleicht sogar noch eingrenzen. Bei einigen schadet es vielleicht nicht so sehr, wenn man
Ja.
es nicht so macht. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass auch die häufig noch mehr profitieren würden.
Absolut. Ich habe es nur
Als,
versucht, so
ja, wir sind uns
demokratisch wie
einig.
möglich auszudrücken.
Wir sind uns einig.
Ja.
Ja, das ist das Ding. Ich schätze, darauf kann man es auch runterbrechen. Die Kreuzbandreha. Und da zeigt sich auch wieder, wie klein der Unterschied ist zwischen konservativ und operativ. Wenn ich es beherrsche, einen Plan sinnvoll zu steigern, dass ich einfach eine angepasste Intensität habe, und ich meine damit eine absolut eine hohe Intensität,
Ja.
das möchte ich auch nochmal betonen. Aber hohe und Intensität heißt nicht, dass ich 35 Sätze in einem Training mit demselben Gelenk mache.
Ja.
Das oder direkt mit nur mit dem Quadrizeps, da wird es irgendwann einfach verdammt viel, gerade wenn die Leute noch in frühen Phasen sind und das nie gemacht haben. Also das schrittweise zu steigern ist das A und O, ganz klar. Und auch den Leuten ein Tool an die Hand zu geben, wie sie es steigern können. Und das kann ja total primitiv sein. Also ich muss jetzt nicht Patienten irgendwelche hochkomplexen Bewertungsskalen beibringen. Ich kann auch einfach mit Reps in Reserve arbeiten oder ähnlichen Dingen. Das
Ja.
reicht in der Regel. Also, oder ich schreibe es sogar direkt vor, je nachdem. Also das ist ja alles möglich. Und das ist auch was, was ihr macht, dass ihr schrittweise aufgebaute Herangehensweisen auch vermittelt, um den Leuten noch eine bessere Unterstützung zu geben.
Ja. Ja, vor allem hört es ja auch nicht auf, ne, nach der Reha. Ne? Die sollen ja auch durch die Reha vielleicht sich persönlich dann auch irgendwie ein bisschen weiterentwickeln. Viele gehen ja dann auch Oder man kriegt die dann irgendwie zu so einem Mindset hin oder die gehen mit einem Mindset so rein, oh, jetzt kann ich endlich mal richtig cool trainieren, deswegen bin ich bei euch. Ich sehe das jetzt eher als Chance und dann sind die dann auch offen für diese ganzen Details des Trainings und nehmen das dann auch gut auf. Es gibt auch zahlreiche, hast du wahrscheinlich auch schon gehabt, zahlreiche Leute bei dir in der Rehabilitation, die dann rausgelaufen sind und die dann mehr oder weniger Strength- und Conditioning-Training zu ihrem Lifestyle gemacht haben. Und es ist natürlich schön, wenn gerade bei Kreuzband-Leuten, die das hatten und weil die Retraumata-Quote da schon relativ hoch ist, wenn die das dann auch längere Zeit integrieren und versuchen, ihr Strength-Level und ihr Skill-Level hochzuhalten und zu erhalten nach der Reha darüber hinaus. Also allein deswegen macht es ja auch schon Sinn, den Leuten dann auch gewisse Dinge zu vermitteln.
Das macht großen Spaß, das auch zu sehen, wie diese Flamme bei den Leuten dann auch
Ja.
aufgeht und zu einem Feuer wird und die voll dranbleiben und Spaß dran haben und sich verändern können, sich weiterentwickeln können durch diesen Prozess. Vielleicht auch mit etwas Hilfe, mit etwas Tipps von unserer Seite. Aber das Durchziehen machen die ja am Ende selber. Das ist total schön dann zu sehen.
Absolut, absolut.
Ja, das lohnt sich auch. Also das sehe ich ganz genauso. Damit kann man es eigentlich gut zusammenfassen. Also wir haben uns ein paar Details angeguckt, gleich am Anfang, wie kann man einsteigen. Es kann absolut Sinn machen, auch ohne Operation an das Ganze heranzugehen. Die Reha unterscheidet sich eigentlich gar nicht. Also klar haben wir einen anderen Blick drauf. Klar guckt man, hält das Knie stand. Aber um ehrlich zu sein, machen wir das auch bei Operierten. Auch da möchten wir kein Giving Way haben. Wir haben es halt seltener.
Ja.
Also das unterscheidet sich ja in den ganzen Kriterien nicht wirklich. Es ist ein schrittweiser Aufbau und das ist der Punkt. Es braucht eine Richtung. Aber diese Richtung muss wirklich dosiert passieren.
Ja.
Immer wieder den nächsten Schritt weiterzugehen. Und am Ende müssen die Leute ihr ganzes Körpergewicht mit diesem Knie in eine andere Richtung bewegen können. Das ist ein Haufen Power, die da drauf kommt. Und da müssen wir hin. Das passiert halt nur, wenn wir den Körper auch zwingen, darin stark zu werden. Und das geht nicht, indem ich es zwei, dreimal ein bisschen teste und passt schon, dann mache ich 35 Sätze drauf,
Ja.
sondern das geht nur über ein schrittweises Erarbeiten und da passiert dann eben auch ganz viel im Kopf und das macht am Ende nicht nur uns, sondern auch den Betroffenen immer wieder auch großen Spaß und kann echt eine Freude daran wecken. Also keine Angst vor Kreuzbandreha, da lässt sich echt was erreichen. Ihr braucht da keine Berührungsängste haben. Es lohnt sich natürlich auch mal nachzufragen, wie komme ich da besser weiter? Ich weiß nicht genau, wie ich das oder das beurteilen kann, aber es gibt tolle Quellen. Es gibt auf Instagram vieles, was man sich abgucken kann. Es gibt deutschsprachige Quellen auch. Ich nenne jetzt mal Physiomed Science. Da lassen sich auch Progressionen in deutscher Sprache recht einfach finden. Und an denen kann man sich wirklich auch entlanghangeln. Also das würde ich auch empfehlen, dahingehend. Dann klappt es auch. Und
Absolut.
dann werden auch unsere Berührungsängste immer kleiner.
Definitiv, ja. Also wir sollten uns auf jeden Fall von diesem zeitbasierten Schema da grundlegend mal trennen, ne, weil es eben so individuell ist und von einigen Kriterien dann auch abhängt. Egal wie oft die Frage kommt, wann kann ich, und sie wird immer kommen, irgendwann wird sie immer kommen von den Leuten. Man kann denen ungefähr einen Rahmen geben, aber man sollte mit der Zusatzinformation dann nicht zurückhalten, dass es eben von gewissen Kriterien abhängt und am besten kann man die dann auch noch nennen. Und so hat man die dann auch bei sich im Boot und man ist bei ihnen im Boot und dann funktioniert das in der Regel auch ganz gut. Natürlich auch Rückschläge sind jetzt nicht selten, aber auch das kann man ja im Vorhinein mal kurz erwähnt haben, dass es immer mal wieder Phasen geben wird, wo es dann nicht so läuft, wie man gerne hätte. Aber das kennen wir ja auch schon zu Genüge von anderen ja, Verletzungen oder Krankheitsbildern, dass es immer mal wieder in eine Richtung geht, wo man dann das Gefühl hat, okay, scheiße, mache ich überhaupt alles richtig. Aber wenn man dann auch wieder hier modifizieren kann und ruhig bleiben kann, dann sieht man oftmals, dass es sich dann doch in die richtige Richtung bewegt. Und desto mehr man weiß, desto besser kann man das auch meistens dann kommunizieren. Da bin ich voll auf deiner Seite, ja, absolut.
Sehe ich ganz genauso. Ja. Und weg von zeitbasiertem Vorgehen hin zu
Yes.
kriterienbasierten. Das macht absolut Sinn. Ja, deshalb, wenn ihr noch die Zeiten aus der Schule im Kopf habt, falls ihr überhaupt welche gelernt habt, auch das soll es geben, macht die mal ein bisschen kleiner in eurem Kopf und befasst euch vor allem auch mit Kriterien, anhand deren ihr das aufbauen könnt. Das müssen nicht so viele Hochkomplexe sein. Da gibt es eigentlich ein paar recht schöne, recht überschaubare, die man irgendwann auswendig runterbeten kann. Und dann läuft das auch. Und dann ist auch der Umgang mit Rückschlägen viel, viel leichter. Cool, sehr schön. Damit würde ich das Thema abschließen. Ich habe noch traditionell ein Nocebo der Woche mitgebracht. Ein ganz bewusstes, wo sich vielleicht auch streiten lässt, ist es denn überhaupt ein Nocebo? Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Es geht um einen Kreuzbandpatienten, klar, warum sonst, der ja sich eben die Verletzung zugezogen hat, dann zu Hause mit Krücken versorgt wurde und ähnlichem. Und ja, wir haben uns das angesehen. Es ging soweit gut, operiert ist noch nichts, der OP-Termin steht. Und er hatte Angst, das Bein zu belasten, weil ihm gesagt wurde, deine Krücken solltest du erst weglassen, wenn dein Gangbild wieder völlig normal ist. Das ist die Aussage.
Ach, ja. Und jetzt möchtest du von mir eine Wertung von der über die Aussage.
Was sagst du dazu?
Immer schwer, wenn man nicht wirklich so dabei war und das alles so miterlebt hat, wie das gesagt wurde, aufgrund welcher Frage das gesagt wurde. Ne?
Vielleicht ein bisschen Kontext.
Ja,
Es
genau.
schwang sehr mit, dass es extrem schädlich ist für ihn, wenn er so schief geht,
Okay.
dass er da lieber das Bein entlasten soll.
Ja, es klingt so, als könnte es dann am Ende des Tages dem Betroffenen mehr Angst machen, wie ihm vielleicht nützen, weil er es dann vielleicht sich traut, gar nicht mehr zu bewegen oder auch aufzutreten, geschweige denn so einen leichten Sohlenkontakt zu haben oder das Sprunggelenk auch zu bewegen. Also als wäre das, wenn man das jetzt übertreiben will, als wäre das jetzt etwas, was es nicht mehr zu ihm gehört oder so und er da jetzt mega drauf acht geben muss, bis er überhaupt keine, ich glaube, war die Aussage Schmerzen oder Gangbild oder
Gangbild, ja.
ja, und das ist halt auch die Frage, ne? Wie lernt er dann das Gehen, wenn er nicht irgendwie was ein bisschen bewegt oder so, wie kommt er zurück zum Gangbild? Das sind dann alles so Dinge, die man ihn fragen könnte, ne? Ich tue mich schwer, das zu werten, weil wir kennen es aus der Kreuzbandrehabilitation, dass wir sagen, okay, es macht Sinn, dass ihr die Krücken erst weglasst, Krücken, die Stützen erst weglasst, wenn ihr dann auch tatsächlich eine volle Kniestreckung habt und sauber geht. Ne? Natürlich gibt es da auch wieder so Mini-Kompromisse, die man vielleicht manchmal eingeht. Allerdings ist es jetzt hier in dem Fall wahrscheinlich, da ihm jetzt eine OP bevorsteht und da er jetzt. Ja, ich will es, Chris, ich will es eigentlich nicht werten. Das ist. Es wird in irgendeine spekulative Richtung gehen und ich bin überhaupt nicht der Typ dafür.
Das ehrt dich sehr.
Ja,
Das ehrt dich
ich tue
sehr.
mich da auch echt schwer. So.
Das ist deine bekannte Art, wie du es auch wirklich offen hältst, weil es dir so wichtig ist, dass du da keinen Bullshit erzählst. Also,
Ja.
das zeigt mir einmal mehr, dass du absolut der Richtige jetzt auch für die heutige Aufnahme bist. Weil es, wenn man es nicht sieht, einfach nicht zu werten ist. Also ich für meinen Teil denke, dass das eine sehr pauschale Aussage ist, die vielleicht allen um die Ohren gehauen wird, was problematisch sein kann, aber das ist genau der Punkt,
Ja.
kann. Im Zweifel werden häufig solche Dinge auf ein sehr hohes Podest gestellt. Dabei ist es vielleicht ähnlich wie bei der Entscheidung, mache ich es mit oder ohne OP? Wahrscheinlich klappen beide Wege ganz gut.
Ja.
Wichtig ist es, den Leuten die Angst zu nehmen und ihnen klarzumachen, dass sie das schon hinkriegen. Und ich schätze, in seinem Fall kriegt er das mit oder auch ohne Krücken durchaus hin, solange er sich nicht auf was versteift und sich nach und nach traut, das Bein wieder zu belasten.
Absolut.
Ja.
Ich gehe voll mit. Du bist bestimmt viel näher dran als ich, deswegen nicke ich es einfach mal ab.
Perfekt. Ja, das ist das Ding. Was ist ein Nocebo? Es potenziell, wir hatten am Anfang mit deiner Geschichte angefangen. Du bist direkt ins MRT, hast die Nachricht gekriegt, Bandscheibenvorfall, und warst extrem beruhigt. Und für jemand anders wäre das komplett anders möglicherweise gewesen. Das heißt, eine Aussage allein kann eigentlich kein Nocebo sein, sondern es muss immer im Kontext gesehen werden. Und weil du den nicht siehst, ja, triffst du keine Aussage.
Ja, sehr
Perfekt.
gut, sehr gut.
Ich denke, so sollten wir auch in der Praxis vorgehen und da durchaus zurückhaltend agieren. Sowohl mit dem, was wir den Leuten sagen, weil wir nicht immer wissen, wie es wirkt, aber auch mit dem, was jemand mitbringt, einem Zweifel nachfragen. Und das ist mir auch heute mehrfach bewusst geworden. Das ist vielleicht auch der wichtigste Tipp für die Kreuzbandreha. Ja, vieles sollten wir wissen, wir sollten die Kriterien kennen, aber am Ende müssen wir uns wirklich die Leute angucken und denen auch zuhören. Was ist denn dein Stand? Wie geht's dir? Denn alles andere ist am Ende eher Beiwerk. Darauf lässt sich sicher runterbrechen.
Sehr gut, ja, absolut.
Schön. Wir nähern uns dem Ende. Gibt es ein Fazit, das du zum Thema Kreuzband oder auch generell noch loswerden möchtest?
Ja, ich finde deinen bayerischen Dialekt verdammt angenehm und ruhig. Also, es hat mich jetzt die Nachmittagsstunde vor meinem nächsten Patiententermin sehr beruhigt. Ich gehe ganz entspannt in den Feierabend. Ich fand die Folge übrigens sehr, sehr gut. Ich denke, wir haben uns ja nicht viel vorgenommen, über was wir konkret reden möchten, sondern einfach nur die Themen relativ offen gelassen. Und finde es auch ziemlich cool und ich schätze das sehr wert, dass du oder dass ihr von eurem Team unsere Arbeit so sehr schätzt und auch das Auftreten sehr schätzt, weil wir darauf auch sehr großen Wert legen, dass wir nicht zu pauschal und zu spekulativ da agieren. Und finde es auf der anderen Seite sehr, sehr schön, dass ihr das genauso praktiziert und das feiere ich sehr. Von daher einfach vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für das interessante und spannende Gespräch und ich würde mich freuen, wenn es vielleicht nochmal zu einem einen oder anderen Austausch kommen wird in der Zukunft.
Ich mich genauso. Vielen Dank dir. Wir werden dich unter der Folge auch markieren, dass ihr da auch mal draufklicken könnt. Denn es lohnt sich sehr, nicht nur jetzt die Folge anzuhören, sondern David auch zu folgen. Guckt da mal vorbei, schaut euch die Dinge an, denn da kann man echt einiges lernen. Vielen Dank dir. Hat mir großen Spaß gemacht, war auch mit dir wirklich sehr, sehr angenehm und ich freue mich, wenn wir mal wieder sprechen können oder wenn wir uns auch mal live begegnen.
Ja, herzlichen Dank.
Cool, danke dir. Ciao.
Ciao.
Jetzt sind wir am Ende der Folge angekommen und wenn du noch tiefer in das Thema Schmerzen einsteigen möchtest, dann melde dich für einen unserer Kurse an. Die Adresse lautet www.best-therapie.com/Kurse. Und damit du keine Neuigkeiten oder Events in deiner Nähe verpasst, setze dich auf unsere Warteliste auf www.bestliste.de.